Wir sind vor einiger Zeit eingestiegen mit den kleinen Propheten. Das ist der Teil in der Bibel, der oft vielleicht manchmal auch überblättert wird und wo man vielleicht manchmal so seine Mühe mit hat. Deswegen sind die vielleicht auch manchmal, gehen die ein bisschen unter in der allgemeinen Bibellese. Deswegen haben wir die kleinen Propheten aufgenommen, um zu gucken, was für eine Botschaft haben die Propheten. Und wenn man das in die heutige Zeit überträgt, so stellt man immer wieder fest, dass die Bibel sowas von aktuell ist und die Bibel den Menschen so genau beschreibt. Und wenn man den Menschen heute wiederum vergleicht mit damals, es ist der exakt gleiche Mensch. Da tut sich nicht viel. In dem Sinne ist die Bibel nicht veraltet. Sie sagt uns immer genau die Dinge, wie wir Menschen sind, was wir Menschen sind und was wir Menschen zu tun haben. Und deswegen ist es auch absolut richtig, wenn wir die kleinen Propheten auch jetzt im Gottesdienst mal betrachten, um auch zu sehen, was sagt Gott uns heute dadurch? Was will Gott mir, was will Gott dir heute dadurch sagen? Und lasst uns aufpassen, was der Prophet Zephania heute zu sagen hat. Ich habe das überschrieben mit der Überschrift Zephania, ein Volk sieht rot. Welches Volk ist es? Es ist natürlich das Volk Israel. Warum sieht das Volk Israel rot? Warum soll das Volk Israel auf dem Weg, den es gerade geht, anhalten, nicht weitergehen? Warum wird es zur Umkehr aufgefordert? Warum soll das Volk in sich gehen und sich fragen, was machen wir falsch, was sollen wir tun? Wie sollen wir uns ändern? Was ist jetzt dran? Was sollen wir tun? Und das erklärt uns Zephania in 3 Kapiteln. Ganz kurzes Buch, 3 Kapiteln, aber da ist alles drin und da wird alles angesprochen und das ist eine ganz klare Botschaft. Und wir werden auch heute sehen, dass Zephania auch da zum Teil sehr harte Worte benutzt, aber nicht, weil Zephania von sich aus diese Botschaft bringt, sondern weil Zephania einen Auftrag hat. Zephania soll von Gott diese Botschaft an das Volk Israel und auch an die umliegenden Völker bringen und er soll das Volk aufhalten. Er soll das Volk zur Umkehr bringen. Er soll sagen, dass das Volk Israel so nicht weitermachen darf, wie es gerade macht. Über die Biografie Zephanias lässt sich nicht viel sagen. Wir wissen nicht viel über ihn. Vermutlich kommt er aus einem königlichen Geschlecht. Das kann man daran sehen, dass Zephania der Urenkel des Königs Hiskias ist. Und gleich in dem ersten Vers, dort zählt Zephania seine Ahnenreihe auf und geht zurück bis in die 4. Generation. Wenn wir das vergleichen mit den anderen Propheten, dort wird oft nur der Vater des Propheten genannt. Und Zephania geht zurück bis in die 4. Generation. Ich möchte einmal den ersten Vers gleich vorlesen. Dies ist das Wort des Herrn, das geschah zu Zephania, dem Sohne Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, zur Zeit Josias, des Sohnes Amos, des Königs von Juda. Er zählt hier 4 Generationen auf, lässt darauf schließen, dass er wahrscheinlich königlichen Geschlechts war und dadurch vermutlich auch Zugang zum königlichen Hof hatte. Das heißt, er hatte durchaus Einsicht in die Machenschaften der Oberen, die das Volk geleitet haben, die zuständig waren für viele Bereiche im Volk, die Minister und die Oberen, die Richter des Landes. Und er hat gesehen, was diese Leute gemacht haben, ihre Praktiken. Und das benennt er nachher auch und prangert das auch an. Welchen Familienstand Zephania hatte, das wissen wir nicht. Ob er verheiratet war, welchen Beruf er hatte, das wissen wir auch nicht. Wir wissen auch nicht, ob Zephania eventuell unter dem König Manasse zu leiden hatte. Wir wissen, Manasse war ein König in Israel, der furchtbar war, der alle Propheten, die den Gott Israels angebetet haben, ausrotten ließ, sie verfolgt hat und außer Landes getrieben hat. Und vielleicht war Zephania einer, der unter der Zeit gelebt hat und das auch zumindest mitbekommen hat. Zephania lebte in einer Zeit, und wir sehen das hier, zur Zeit Josias, des Sohnes Amos. Und wann Josia, der König Josia, gewirkt hat, das können wir nachlesen, das können wir errechnen. Und somit kommen wir auf eine Zeit, sieht jetzt ein bisschen schlecht aus, diese Folie, aber ich versuche es ein bisschen zu erklären. Dieses Grüne, das ist Josia. Grün bedeutet, der König, der hat getan, was Gott wollte. Es war ein guter König gewesen. Vor Josia sehen wir ganz viel Rot. Das war Manasse gewesen. Ein König, der genau das Gegenteil von allem gemacht hat, was Gott wollte. Der ein grausamer König gewesen ist. Und wir sehen hier, Josia lebte in einer Zeit von 640 bis 609 vor Christus. Es war eine Zeit gewesen, wo das Nordreich Israel schon weggeführt wurde von den Assyrern. Das heißt, das Nordreich gab es nicht mehr. Es war eine Zeit der Unsicherheit gewesen. Auch der König, der das Nordreich weggeführt hat, der König Assyriens, stand vor dem Südreich und wollte auch das Südreich einnehmen. Er stand vor den Toren und es sah nicht gut aus. Und dann hat Gott selber durch einen Engel eingegriffen und hat die Assyrer noch einmal geschlagen. Eine Zeit der Unsicherheit. Eine Zeit, in der man nicht wusste, wie es weitergeht. Und Zephania hier lebte ungefähr 50 bis 60 Jahre vor der Vernichtung des Südreichs. Also das Südreich ist noch da, es existiert noch, aber es sind ungefähr noch 50, 60 Jahre und dann kommen die Babylonier und werden auch das Südreich plündern, es erobern und auch die Leute dort gefangen nehmen. Manasse, ein grausamer König, der wahrscheinlich der grausamste Israels, der alles wirklich getan hat, was Gott nicht wollte, hat das Volk nochmal so richtig ins Unglück gestürzt. Er wurde kurzerhand von den Assyrern gefangen genommen, kehrt dort in sich und merkt, ich tue die Dinge, die nicht gut sind. Ich gehe den falschen Weg. Er kehrt um zu Gott Israels und dann hat er noch einige Jahre und er tut, was gut ist vor Gott. Er tut die Dinge, die Gott will. Dann kommt ein ganz kleiner König, Amon, der auch nicht getan hat, was Gott wollte. Und dann später kommt ein bedeutender König, der König Josia. Zu dieser Zeit lebte Zephania. Der König Josia kommt mit 8 Jahren ins Amt. Und bereits mit 8 Jahren tut Josia, was gut ist vor Gott. Er fragt danach, was will Gott von mir? Was soll ich tun, was Gott von mir will? Ich habe mich gefragt, mit 8 Jahren, Kinder, wer von euch ist 8 Jahre? Christoph ist 8 Jahre. Mit 8 Jahren fragt einer, was soll ich tun, was gut ist vor Gott? Und später mit 16 Jahren, dann fragt er sich noch mehr, was kann ich tun, dass Gott... Dass wir Gott gefallen, dass wir die Gerechtigkeit tun. Und ich habe mich gefragt, woher hat Josia das? Sein Vater Amon, der hat nicht getan, was Gott wollte. Und er hat seinen Vater auch nur ganz kurz gekannt, weil sein Vater ermordet wurde. Was meint ihr, woher kann der das gehabt haben? Den Vater hat er nicht gekannt. Zumindest vielleicht nur ganz kurz. Woher könnte er es sonst haben? Was gibt es noch außer Vater? Priester, vielleicht auch eine Mutter. Eine Mutter, die ihm die Gerechtigkeit gelehrt hat. Und wir kennen so viele Geschichten, wo die Mutter so viel in die Kinderwiege gelegt hat und somit auch dem Kind so viel mitgegeben hat, dass es nachher auch den Weg mit Gott geht. Josia reformiert das Land. Und das war wahrscheinlich eine der größten Reformen, die Israel je erlebt hat. Josia sieht in seinem Land die Leute, die beten irgendwelchen Götzen an. Sie haben überall Statuen errichtet. Sogar im Tempel steht eine Statue von irgendwelchen fremden Nationen importiert und sie wird angebetet. Und Josia sieht das und er reißt das alles nieder. Er sagt, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, was wir machen. Das ist falsch. Er versucht, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Er bessert den Tempel aus. Während der Ausbesserung des Tempels finden die plötzlich eine Gesetzesrolle. Sie lesen sie und Josia zerreißt seine Kleider, weil er sagt, wir haben das alles schon nicht mehr getan, wir haben das nicht gehalten, wir sind von diesem Weg abgewichen und jetzt lasst uns umkehren, lasst uns doch die Dinge tun, die Gott von uns will. Und obwohl das eine freudige und eine positive Sache gewesen ist, diese große Reform im Land, diese Änderung, dieses alles auf den Kopf stellen, das, was bisher getan wurde, vernichten, sich davon lossagen, obwohl es eine positive Sache gewesen ist, lässt Josia trotzdem eine Prophetin befragen, die Prophetin Hulda, und er fragt von ihr, was sagt Gott, was ist Gottes Urteil über uns? Und die Prophetin, sie sagt zu ihm, sage dem Mann, also dem König, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner. Alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott. Als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Obwohl der König Buße getan hat, Umkehr getan hat, hat Gott beschlossen ein Gericht. Dieses Volk Israel steht vor einem Gericht. Das Gericht ist nicht abwendbar. Es wird kommen. Es ist nicht umkehrbar. Warum? Wenn wir so die Darstellung der Könige Israels sehen, so merken wir, es ist wie so beim Oszilloskop, es schlägt immer wieder aus und Pendel. Könige, die ganz unten rot markiert sind, das sind die Könige, die Israel immer wieder ins Unglück gestürzt haben, die immer wieder Abgötterei getrieben haben, die Ungerechtigkeit praktiziert haben. Und dann gab es immer wieder zwischendurch Könige, die getan haben, was Gott wollte. Und wir sehen ein ewiges Auf und Ab. Und Gott wusste, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Pendel wieder runtergeht. Wir sehen dort oben Zephania, Josia, die letzte Kurve oben. Josia macht die Reform, ein guter König, und dann geht es auch wieder bergab. Und so könnte die Geschichte Jahrtausende weitergehen. Das menschliche Herz ist einfach verdorben. Auch bei uns sieht es heute nicht anders aus. Dann sind wir in Not, wir rufen zu Gott, Gott hilft uns, und dann geht es uns gut. Und wir scheinen wieder alles vergessen zu haben. Und so ist es ein ewiges Pendel auf und ab. Das heißt, es muss sich grundsätzlich etwas ändern. Es muss grundsätzlich etwas her. Und wir sehen im Neuen Testament, Jesus Christus kommt, er stirbt, um uns ein neues, ein reines, ein weißes Herz zu geben. Und dass wir leben mit der Kraft des Geistes Gottes, dass wir tun die Dinge, die Gott will. Das heißt, die Bosheit bei dem Volk Israel hat ihren Zenit erreicht. Gott sagt, jetzt kommt das Gericht. Das lässt sich nicht umkehren, es ist beschlossen. Wir können jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wann genau Zephania seine Worte prophezeit hat. Ob das vor der Reform des Josia gewesen ist oder nach der Reform des Josia gewesen ist. Das heißt, die Reform von Josia, wo er alles umgestoßen hat und nach Gott gefragt hat, war ungefähr 622 vor Christus. Es lässt sich nur abwägen, könnten seine Worte vor oder nach der Reform passiert sein. Was nach der Reform, was dafür spricht, dass Zephania zum Beispiel nicht ein Gerichtswort an den König persönlich richtet, wie andere Propheten vielleicht. Es könnte dafür sprechen, dass der König bereits die Reform umgesetzt hat. Was vor der Reform spricht, der allgemeine Zustand im Volk, der dekadent ist, der desolat ist, der Ungerechtigkeit aufweist, das, was Zephania anprangert, das könnte sein. Was genau, weiß ich jetzt nicht, es lässt sich nur abwägen. Aber das nur am Rande. Zephania ersteigt sehr kühn und ohne Umschweife direkt in seine Botschaft ein, und das Schlagwort von Zephania ist Tag des Herrn, Tag des Gerichts oder Tag des Zorns. Das ist seine Botschaft. Und er, hier sehen wir nochmal, das ist die Reform. Wann Zephania prophezeit hat, entweder hier, vor oder danach, wissen wir nicht. Und hier sehen wir, da wurde das Südreich eben zerstört. Zephania steigt ein in die Botschaft: Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer wegraffen. Ich will zu Fall bringen die Gottlosen. Ja, ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr. Wenn man so einem Menschen begegnet mit so einer Botschaft, dann denkt man vielleicht, was für eine Negativität. Warum siehst du alles schwarz? Warum bringst du uns diese Botschaft? Warum redest du so etwas? Wenn wir das Zephania fragen würden, bestimmt haben die Leute auch damals ihn gefragt, was würde Zephania sagen? Was wäre seine Antwort? Er würde sagen, das ist nicht meine Botschaft. Nicht ich sage euch das, Gott sagt es euch. Er hat mich geschickt, euch diese Botschaft zu bringen. Das ist Gottes Urteil über diese Zeit, über dieses Volk. Und was wir auch weiter über Gott erfahren, möchte ich in drei Punkten, in drei Hauptgedanken einteilen. Gott durchleuchtet alles. Der Schlüsselvers aus Zephania ist Kapitel 1, Vers 12. Dort heißt es: Zur selben Zeit, also wo Israel diese ganze Ungerechtigkeit praktiziert, diese Abgötterei, zur selben Zeit will ich Jerusalem mit der Lampe durchsuchen und aufschrecken die Leute, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und sprechen in ihrem Herzen, der Herr wird weder Gutes noch Böses tun. Dieser Vers beschreibt ganz kurz die Einstellung, das Klima des Volkes. Es lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Nun, so eine Seelenruhe ist ja eigentlich was Positives. Wenn wir bei Menschen sagen, er lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, dann ist es ja meistens ein Lob. Aber wenn Menschen sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, trotz Ungerechtigkeit, trotz Abgötterei, trotz den Dingen, die Gott nicht haben will von uns, dann ist das gefährlich. Dann sollte das nicht sein. Dann sollte man sich beunruhigen. Und Gott sagt, ich werde die aufschrecken, die Leute, die so dahin leben und sagen, es wird eh nichts passieren. Gott macht doch nichts. Sie haben Astrologie betrieben, sie haben New Age praktiziert, sie haben fremde Götter angebetet. Die Armen, die Reichen haben die Armen ausgebeutet. Die Richter haben nicht nach Recht und Gerechtigkeit gefragt, sondern sie haben Leute übervorteilt. Sie haben Urteile gesprochen, Gerichtsurteile, nicht nach Gesetz, sondern so, wie es ihnen gerade beliebt. Und Zephania führt das nicht explizit aus wie Jesaja, Jeremia. Und trotzdem ist alles drin, was auch die anderen Propheten in Israel angeprangert haben. Wenn wir das mit der heutigen Zeit vergleichen, wir stehen diesem in gar keinem Fall, in keinem Sinne etwas nach. Als ich mich vorbereitet habe, bin ich auf diese Anzeige gestoßen, Espelkamper Nachrichten. Dort wurde zweimal ganz groß ein Meister aus Indien angepriesen. Er wurde nach Stimmwede eingeladen. Genau letzte Woche am Sonntag fand dort ein Gottesdienst statt mit Heilung, Leute strömten dorthin. Und wir sehen dort oben, das ist Cristiano Ronaldo und das ist eben dieser Meister, der jetzt durch ganz Deutschland reist. Und das rechts, das ist der portugiesische Nationaltorwart Rui Patricio, das ist der Schüler des Meisters. Also es ist eben auf einer ganz großen Ebene, Leute kommen dorthin. Er will Frieden geben, er will die Menschen, ist gute Absicht, aber wir wissen, nur Gott kann den Frieden geben. Wir haben den Frieden nicht aus uns selbst. Wir können diesen Frieden nicht produzieren. Das wissen wir. Und wir sehen auch hier, es sind Dinge da, die können wir nicht selber geben. Nur Gott, wenn wir Gott danach fragen, der gibt uns die. Was Zephania auch anprangert, ist die soziale Ungerechtigkeit, die auch jetzt wieder vor den Wahlen Thema ist. Schere zwischen Reich und Arm, weltweit oder auch in Deutschland. Vielerorts heißt es, die geht mehr auseinander, die Schere. Wenn wir hier so eine Statistik sehen, nur ganz kurz, in Spanien sieht es noch viel drastischer aus. Deutschland ist dort unten irgendwo, da ist die Schere nicht ganz so im Vergleich zu den anderen Ländern. Weltweit sieht es vielleicht auch noch ganz anders aus. Und Tobias Hausschild, einer, der sich mit Finanzen auskennt, schreibt: Wir leben in einer Welt, deren Regeln für die Superreichen gemacht sind. Könnte fast exakt die Zeit sein, in der Israel lebt. Die Reichen dominieren, die Reichen können sich das Recht erkaufen, die Reichen, sie beherrschen das System, das Finanzsystem. Und wenn wir auch heute sehen, die reichen Industrienationen, sie beuten oft die armen Nationen aus, die Ressourcen, zahlen dort keine Steuern. Und wir sind da irgendwie mittendrin. Wir sind da mit reingeflochten und man kann sich dem oft wirklich so gar nicht entziehen. Man kann vielleicht hier und da mal Akzente oder einen Standpunkt vertreten, der dagegen spricht, aber so wirklich entziehen kann man sich dem oft gar nicht. Wir könnten jedes einzelne Land der Erde durchgehen und wir sehen, dort sind Dinge da, das ist ungerecht. Das will Gott nicht. Wir könnten auch jeden einzelnen Menschen durchgehen und wir würden Dinge finden, die nicht gerecht sind, die Gott nicht haben will. Und Gott sagt, ich gehe mit einer Lampe und ich durchleuchte jedes einzelne Land, jeden einzelnen Menschen und ich will die Menschen beunruhigen. Ich will sie aus ihrer Lethargie aufwecken, dass sie nicht meinen, es passiert ja eh nichts. Ich kann so weiterleben, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Gott wird nichts tun. Gott will die Menschen aufschrecken. Er will ihnen aufzeigen, das ist nicht okay. Zephania sagt, Gott geht mit einer Lampe los und Gott hat dieses Treiben auf dieser Erde ganz genau im Blick. Gott ist nicht irgendwo in der Ferne, der sagt, das geht mir nichts an, regelt das unter euch, sondern Gott guckt ganz genau hin. Noch viel genauer als Steuerprüfer und sonstige Prüfer, die alles sich ganz genau angucken. Und er wird eines Tages diese Ungerechtigkeit beenden. Gott wird einen Punkt setzen und Gott wird sagen, das geht so nicht weiter. Das ist nicht in Ordnung. Gott duldet keine Ungerechtigkeit. Israel ist gerichtsreif gewesen. Wir sehen bei Zephania spricht Gericht über Israel, aber auch Gericht weltweit. Auch diese Welt ist gerichtsreif. Wenn wir weltweit gucken, was wir Menschen so treiben, was wir Menschen manchmal so machen, dann ist diese Welt gerichtsreif. Und da muss man gar nicht weit weg gucken in andere Länder, sondern man muss manchmal einfach nur in sein eigenes Herz gucken. Und dort merkt man, auch ich habe Dinge, die nicht gut sind vor Gott. Und ich muss diese Dinge vor Gott bringen, ich muss sie bereinigen. In Vers 3 haben wir gelesen, dass Gott die Vögel, die Fische, den Menschen alles vernichten will. Und das ist genau die umgekehrte Reihenfolge wie bei der Schöpfung. Das heißt, Gott will alles umkehren. Gott will alles wieder rückgängig machen. Wenn Gott etwas durchleuchtet, so muss uns, so muss dir, so muss mir klar sein, er findet alles. Gott findet alles. Wenn Gott alles sieht, dann findet Gott auch alles, wirklich alles. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade im Saal manche Leute beruhigt oder vielleicht eher beunruhigt. Wenn Gott alles sieht, wenn Gott alles weiß, jeden einzelnen Gedanken, jede einzelne Tat. Zephania erkündigt hier den Tag des Herrn an und er beschreibt auch, wie dieser Tag aussehen wird. Es wird ein lautes Geschrei geben. Die Häuser der Reichen sollen verwüstet werden. Die Weinberge sollen von ihnen genommen werden. Das Wetter wird sich verändern. Es werden schwarze Wolken aufziehen. Es wird alles neblig sein. Die Menschen werden sich ängstigen. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub. Und ihre Eingeweide soll weggeworfen werden, als wäre es Kot. Keine schöne Vorstellung. Keine positive Botschaft in dem Sinn, sondern es ist ein Gerichtswort. Und das soll die Menschen aufschrecken. Es soll diese rote Lampe aufleuchten. Halt, stopp, macht doch nicht so weiter. Kehrt doch um. Kehrt in euch. Überlegt, was ihr macht. Eine sehr harte Wortwahl. Aber wir kennen das, glaube ich, aus unserer Erziehungspraxis im Alltag. Wenn wir unseren Kindern etwas beibringen wollen, dann sagen wir sehr oft, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das fühlt sich hier sehr hart an. Aber wir Menschen sind so. Wenn wir es nicht hart zu spüren bekommen, dann denken wir, so schlimm kann es ja nicht sein. Ich kann genauso weitermachen. Israel ist immer wieder an diesem Punkt, es ist gerichtsreif, weil sie das erste Gebot verlassen haben. Und das ist immer wieder an dem ersten Gebot gescheitert. Wie heißt das erste Gebot? Du sollst Gott, dein Herrn, den ersten Platz geben. Du sollst Gott anbeten, ihm dienen. Und wenn dieses erste Gebot verletzt wird, so resultiert daraus die Verletzung aller anderen Gebote. Und das ist immer wieder das gewesen, was die Propheten anprangern, weshalb sie die Gerichtsbotschaft geben. Springen wir wieder heute in unsere Zeit. Welchen Stellenwert hat Gott in unserer Gesellschaft, in unserem Leben vielleicht auch? Es ist nicht lange her, da wurde der Gottesbezug aus der europäischen Verfassung rausgenommen, aus der deutschen Verfassung rausgenommen. Welchen Stellenwert hat Gott? Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde auf staatlichen Schulen wurden die 10 Gebote gelehrt. Eine Grundregel für ein starkes Volk, dass sich ein Volk auch wirklich stark entwickeln kann, dass diese Grundregeln fest drin sind in einer Volkswirtschaft. Und wie wertvoll ist es doch, wenn Kindern von klein auf gesagt wird, du sollst nicht stehlen. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft, für unser ganzes Volk auch im Weiteren? Und wenn das vernachlässigt wird, wenn das nicht mehr so klar gelehrt wird. Wir haben sehr stark auch gerade der Reformation zu verdanken. Wir haben 500-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und ich möchte alle nochmal ganz herzlich einladen, zum Luther-Musical zu kommen. Es hat so eine tiefe Bedeutung, dass Luther dann in Kurzform versucht hat, die biblischen Inhalte zu lehren, den Katechismus zu lehren. Und wir haben diesen christlichen Elementen sehr stark zu verdanken, dass wir in Deutschland und in Europa eine starke Nation sind. Und wir sind gerade dabei, vieles wieder rückgängig zu machen, vieles wieder wegfallen zu lassen. Und das öffnet Tür und Tor für viele Dinge, die nicht okay sind, die Gott nicht haben will. Und wenn das passiert, dann gibt es keine Wahrheit mehr, sondern viele Wahrheiten. Dann macht jedes Diskutieren über Moral eigentlich auch keinen Sinn. Was ist Moral? Woher kommt die Moral? Wer ist der Moralgeber? Dann öffnet das Tür und Tor Mythen und Legenden. Und eins ist sicher, es gibt keine Neutralität. Es gibt keine Neutralität. Entweder wir folgen Gott und fragen, was will Gott? Oder wir verabscheuen das, tun das nicht. Dann öffnen wir Tür und Tor vielen Dingen, vieler Ungerechtigkeit und vielen, was Gott nicht haben will. Was für ein Volk gilt, gilt auch für jeden Menschen im Einzelnen. Wir können uns nicht neutral verhalten. Wir können nicht sagen, ich bin nicht für Gott, auch nicht gegen Gott, ich bin irgendwie so neutral, so dazwischen. Das geht nicht. Wir müssen uns positionieren, wir müssen sagen, entweder ich will tun, was Gott will, oder ich tue es nicht und dann resultiert daraus vieles, was Gott nicht haben will. Gott durchleuchtet alles und er ist zornig auf alle Ungerechtigkeit, die aus einem gottfernen Leben resultiert. Und für diese Ungerechtigkeit zieht Gott Menschen zur Rechenschaft. Das ist unser zweiter Punkt. Gott zieht zur Rechenschaft. Die Menschen haben sich gesagt, was wird Gott schon tun? Gott macht doch nichts. Und wir sehen hier, Gott zieht Menschen zur Rechenschaft. Gott sagt, ich werde sie aufrütteln, ich werde sie erschrecken, diese Menschen, nachdem Gott alles genau durchleuchtet hat. Und die Sachlage in Israel war klar, schuldig. Israel ist schuldig in allen Punkten und das Urteil ist Zerstörung. Wie das Nordreich soll auch das Südreich vernichtet werden. Und auch wir heute können im Sinne Zephanias manchmal auch den Menschen sagen, hör mal zu, Gott wird eines Tages einen Punkt setzen mit dieser Welt. Es wird der Tag des Herrn kommen, der Tag, an dem Gott die Ungerechtigkeit aufhalten wird, wo Gott Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Mach so nicht weiter. Es wird der Tag kommen. Hör bitte damit auf. Es ist keine positive Botschaft in dem Sinn, vielleicht. Und oft ärgert diese Botschaft die Menschen. Aber manchmal ist das dran, wenn wir Menschen sagen, mach bitte so nicht weiter. Gott sieht das. Und Gott sieht das sehr genau. Gott, denk bitte nicht, Gott wird nichts machen, es wird alles so okay sein. Wenn Gott sofort eingreifen würde, die Menschen sagen ja, Gott macht nichts, aber wenn Gott sofort eingreifen würde bei unserer Ungerechtigkeit, würde die Menschheit keine 2 Tage überstehen. Deswegen hat Gott einen Zeitpunkt festgesetzt, an dem die Gerechtigkeit hergestellt wird. Wir lesen auch im Neuen Testament, zum Beispiel auch bei Paulus, dass er die Menschen mit dem Gericht Gottes konfrontiert. Paulus wird gefangen genommen und er steht als Gefangener vor dem Statthalter Felix. Ich weiß nicht, was würdet ihr tun? Ihr seid gefangen genommen, habt euch nicht zu Schulden kommen lassen, steht vor einem Statthalter und müsst euch verantworten. Worüber würden wir reden? Was würden wir dem Statthalter sagen? Würden wir versuchen, ihm zu schmeicheln und zu sagen, ja, eigentlich bist du ein guter Regent und du machst doch alles richtig? Oder würden wir das sagen, was Paulus gesagt hat? Wir lesen dort in Apostelgeschichte 24, als aber Paulus von Gerechtigkeit, von Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, vom zukünftigen Gericht, erschrak Felix und antwortete, für diesmal geh. Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Paulus spricht von Gericht, der sagt, Felix, jetzt sitzt du vielleicht auf dem Thron, aber eines Tages wird ein anderer alle Gerechtigkeit wiederherstellen. Und es erschrickt ihn. Mit Sicherheit hat Felix irgendetwas, wo er weiß, das war nicht in Ordnung gewesen. Und genau das sehen wir auch bei Zephania. Gott durchleuchtet alles und er will die Menschen erschrecken. Paulus redet auch kühn vom Gericht und Gott durchleuchtet alles. Auch in Römer Kapitel 2, dort schreibt Paulus, denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Hier warnt Paulus uns Menschen. Häuf dir doch nicht an Dinge, worüber Gott nachher zornig sein wird. Tu das nicht. Es wird einen Punkt kommen, an dem der Tag des Herrn, der Tag des Zorns kommen wird. Auch über diese Welt. Auch über diese Erde. Und die Erde ist gerichtsreif. Das Gericht fand, also als Zephania seine Worte gesagt hat, fand das Gericht erst 60 Jahre später wurde das Südreich zerstört. Das heißt, in dieser Zeit haben sicherlich Menschen gedacht, Zephania hat schon vor 30 Jahren hat er das gesagt, ist nichts passiert. Er hat Unrecht. Aber es ist doch der Tag gekommen, wo das Gericht gekommen ist. Und obwohl die Botschaft von Zephania zunächst auch auf diese Missstände im Volk hinweist und auch in gewisser Weise eine Gerichtsbotschaft ist, so mahnt er doch das Volk. Und er sagt, sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt, ehe denn ihr werdet wie Spreu, die vom Winde dahinfährt, ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt. Sucht den Herrn, all ihr Elenden im Land, die ihr seine Rechte haltet. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zorns. Sucht Demut, sucht Gerechtigkeit, kehrt doch um. Und er nennt hier die Leute die Elenden im Lande, die ihr sein Recht haltet. Es waren im Land immer noch die Minderheit war es gewesen, wenig Leute gewesen, die trotz allem an Gott festgehalten haben. Das waren die, die gerade im Volk Israel oft es schwer hatten, weil sie verfolgt wurden. Aber Zephania sagt hier, sucht den Herrn, fragt danach. Vielleicht wird Gott euch retten. Und hier sehen wir auch eine Anspielung an seinen Namen. Zephania bedeutet, der Herr verbirgt oder der Herr bewahrt. Der Herr kann verbergen, der Herr kann euch bewahren. Und er ruft hier das Volk auch auf zur Demut und zur Buße. Wie hat sich Gott den Weg der Rettung gedacht? Und es ist nicht nur eine Gerichtsbotschaft. Und das ist eben das Wunderbare, dass die Propheten nicht nur Gericht angekündigt haben und Punkt, sondern es geht noch weiter. Und wir sehen im dritten Punkt Gottes Absicht. Gottes Absicht ist Heil. Er geht diesen Weg, es ist ein Erziehungsweg mit dem Volk Israel, weil er sie zu dem Punkt bringen will, dass sie endlich erkennen, wir brauchen Heilung. Wir müssen uns nach Gott ausrichten. Wir müssen fragen, was Gott von uns will. Und Gott geht auch mit uns Menschen diesen Weg. Und in Kapitel 3, Vers 12 heißt es, ich will übrig lassen ein armes und geringes Volk, die werden auf den Namen des Herrn trauen. Gott sagt, ich werde ein kleines Volk, ich werde ein paar von den Israeliten übrig lassen. Das sind die Gerechten im Land. Gott wird nicht das ganze Volk komplett vernichten. Aber wie sieht dieser Rettungsweg Gottes aus? Dieser kleine Überrest, er muss erstmal weggeführt werden. Er muss erstmal nach Babylon geführt werden. Was zunächst mal aussieht wie eine Sackgasse, wie eine Endstation. Aber genau das ist der Weg, die Art Gottes, wie Gott rettet. Und das sehen wir in der ganzen Bibel durch. Das Volk Israel, als es aus Ägypten hinausgeführt wurde, es geht in die Wüste, was zunächst nicht aussieht wie ein Rettungsweg. Es steht plötzlich vor einem Meer, sieht nicht aus wie ein Rettungsweg. Und genau dann tut Gott seins und sagt, jetzt will ich eingreifen, jetzt will ich retten. Gott öffnet das Meer und auch hier sehen wir, dass Gott die Menschen bewahrt, die in Babylon sind und später die Menschen wieder zurückführt, nach und nach nach Israel bringt und dieses Land wieder aufbaut. Und bis heute haben wir das Land Israel, das nicht zerstört ist, das nicht untergegangen ist, wo Gott seine Hand gehalten hat über dieses Volk. So großartig ist Gott und er hält alles in seiner Hand. Und auch im Neuen Testament sehen wir, dass Gott genau auf die Art Menschen rettet. Gott hat es wohlgefallen, dass durch die Predigt, das Wort Gottes, die Botschaft, das Evangelium ausgebreitet wird und dass Menschen durch das Hören auf die Predigt, auf das Wort Gottes zum Glauben finden. Gott sagt, glaub an Jesus Christus. Und für viele sieht das nicht aus wie ein Rettungsweg. An Jesus? An diesen Wanderprediger? An diesem Verbrecher, der am Kreuz gestorben ist? Einfach an dem Glauben? Wie viele Menschen versuchen sich selbst, das zu verdienen? Ich muss mir das erarbeiten, ich muss erstmal besser werden. Letzten Sonntag habe ich im ERF-Gottesdienst einen Leserbrief gehört. Dort schreibt ein Türke, bereits mit 14 Jahren habe ich angefangen, Vergebung der Sünden zu suchen. Und ich habe alles getan. Ich habe versucht, ein besseres Leben zu führen. Ich habe viele Dinge getan, aber ich wusste immer, ich habe keine Vergebung. Bis ich im ERF die Sendung hörte und gemerkt habe, Jesus kann mir die Sünden vergeben. Das ist der Rettungsweg. Nicht, dass wir uns selber anstrengen, nicht, dass wir etwas versuchen. Und manchmal sieht das so unspektakulär aus. Schon die Juden damals haben gesagt, wir wollen Zeichen sehen, wir wollen etwas Spektakuläres haben, wir wollen große Dinge sehen. Die Griechen haben nach philosophischen Systemen gefragt, nach der Erklärung der Welt und ihrem Zusammenhalt. Die Bibel sagt, glaub an Jesus Christus. Das ist der Rettungsweg. So wirst du gerettet werden. Das ist im Prinzip ganz einfach. Aber das ist der Rettungsweg. So will Gott uns Menschen retten. Das ist die Art, wie Gott uns Menschen rettet. Auf den ersten Blick sieht man keine Herrlichkeit vielleicht in Jesus. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz alle Sünden bezahlt hat. Und wir müssen sagen, jawohl, ich nehme das an, ich akzeptiere das. Eigentlich müsste ich am Kreuz hängen. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Das ist, wie Gott retten will. Das ist etwas Großartiges. Er hat die Schande, er hat den Spott, er hat die Sünden für mich getragen. Er hat deine Lügen, er hat meine Lügen getragen. Er hat dein Neid, mein Neid getragen, deine Eifersucht, meine Bindungen, meine Süchte. Meine Ungerechtigkeit hat er getragen, aber auch genauso gut deine. Und das ist die Absicht Gottes. Und wir sehen auch hier bei den Propheten, am Ende kommen die Propheten immer wieder zu dem Punkt, wo die sagen, aber Gott hat eigentlich das Heil mit euch vor. Gottes Absicht ist, dass es euch gut geht, dass ihr wieder in Kontakt, in Beziehung zu ihm kommt. Da will Gott euch hinführen. Das ist, was Gott mit euch will. Gott will euch nicht einfach ein Gericht über euch ergehen lassen, dann war es das, sondern er will dadurch mit euch zum Heil kommen. Er kennt das doch. Auch wenn Gott zerstört, sein Endziel ist Heilung. Schlimm ist es für dich und für mich, wenn wir Gott zum Feind haben, weil dann steht das Gericht über uns. Aber es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Du kannst dich auf die Seite Gottes stellen, sagen, Gott, ich möchte tun, was du willst, und du wirst heil. Du wirst heil am inwendigen Menschen und du wirst Dinge tun, die Gott will. Und wenn wir anfangen, auch hier als einzelne Menschen zu fragen, was will Gott? Und das ist wiederum die Stärke einer Nation. Wenn viele Menschen fragen, was will Gott, und tun, was Gott will, das macht eine Nation auch wieder stark. Das sehen wir immer wieder im Volk Israel, das sehen wir auch genauso heute. Wenn wir uns nach Gott ausrichten, nach Gott fragen, das ist, was Gott von uns haben will. In diesem Sinne ist die Botschaft von Zephania aktuell, passt genau in unsere heutige Zeit, und wir sehen, wie viel wir auch von Gott wieder lernen können, wie viel wir von uns Menschen lernen können. Und lass uns das mit hineinnehmen in unseren Alltag, in unsere Überlegungen, in unseren Dingen, die wir tun tagtäglich. Und möge Gott verherrlicht werden durch uns. Amen.